Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Wird alles rausgeschnitten, rausgeschnitten.
Das perlt.
Oh, mir fällt auch direkt alles um. Okay.
Ja, ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen, ne, zur zweiten Folge unserem Podcast Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Und jetzt trinken wir uns erstmal ein lecker Bierchen. Ich habe hier lecker Astra Rotlicht. Was hast du?
Ich habe Pülleken von Feldhin. Wir können so... Wir können ja so remote anprosten. Ich habe extra natürlich nur aus diesem Grund 2 Bierflaschen.
Natürlich. Ja, dann.
Schön.
Prost.
Prost.
Ich möchte nur festhalten, dass es Sonntag, 1:15 ist und ich im Kinderzimmer sitze und Bier trinke.
Und es nicht das erste Bier ist.
Das stimmt nicht. Das ist mein erstes Bier.
Ja, okay. Um die Szenerie noch ein bisschen detaillierter zu erklären, hinter dir sehe ich eine wunderschöne Wolkenlampe. Also, die Stimmung ist da.
Ja, ja, neben mir steht ein Puppenhaus aus Holz mit kleinen Spielfiguren. Ist, glaube ich, so die richtige Szenerie, wo ich mich drin befinde gerade. Bringt mich richtig in die richtige Mood. Ja, Sascha, wie hast du denn unseren letzten Fall verarbeitet? Hast du da viel dran gedacht oder konntest du das schnell für dich zur Seite schieben?
Naja, also der Vorname ist hängen geblieben, ne? Ohne Helm, ohne Gurt, der Kurt. aber nachdem ich dann den Zapper 2-3 Mal gehört habe, war alles gut.
Ja, apropos hören, wir haben ja einen Kommentar bekommen über unseren Ton. Daran arbeiten wir jetzt und hoffentlich wird er diesmal besser. Wir geben alles.
Ja, zumal.
Wir haben übrigens.
Ja, wir gucken mal, ob wir da ein Re-Upload machen. Ich hatte noch mal ein bisschen dran rumgefrickelt an der Tonaufnahme, dass da ein bisschen weniger Hall drin ist.
Ja. Wir haben übrigens 81 Aufrufe auf auf die erste Folge. Wahnsinn, oder?
Ja.
Es ist noch reichlich Luft nach oben, würde ich sagen.
Du darfst auf jeden Fall nicht so laut lachen, weil sonst übersteuert das Mikrofon.
Okay, ich werde ab sofort leise lachen.
Sehr
Vielleicht
gut.
So.
Ja, reicht.
Okay. Gut, wollen wir dann in den Fall heute starten?
Ja.
Wunderbar. Dann fange ich einfach mal an. Und zwar möchte ich den Fall heute mit einem in Deutsch übersetztes Zitat beginnen. Das lautet: Aber ich bin nicht der Hüter der Zeit, sondern nur ein kleiner Teil der Geschichte und ein Überbleibsel des Sündenfalls der Menschheit. Wir befinden uns in den USA, genauer gesagt in dem Bundesstaat Florida. Es ist der 20. April 1994. Das heißt, du bist noch ja nicht geboren, Jung.
Ja.
Der Mann, der diesen Satz sagte, ist gerade zum Tode verurteilt worden. Am 25. Oktober 2006 wird er mittels Giftspritze hingerichtet. Aber gehen wir erstmal 40 Jahre zurück in der Zeit. Und zwar zum 26. Mai 1954. Denn an diesem Tag wurde Daniel Harold Rowling in Shreveport, Louisiana geboren. Von den meisten wird er nur Danny genannt und auch ich werde ihn Danny nennen in meiner Erzählung. Ich hoffe übrigens, dass ich alle Namen und Städte und so weiter hier richtig ausspreche. Wenn das nicht der Fall sein sollte, möge man mir das bitte verzeihen.
Anzeige ist raus.
Ja. Danny ist das erste Kind von Claudia und James Rowling. 15 Monate später, nämlich am 15. August 1955, wird sein Bruder Kevin geboren. James, also der Vater, der wollte nie Kinder. Er schlug seine Frau und die Kinder ziemlich oft und war auch sonst ziemlich herrschsüchtig. Zu einem seiner Bestrafungsmethoden gehörten unter anderem, dass er die Kinder fesselte. Das macht er zum Beispiel, wenn sie ihm einfach zu laut waren. Dann hat er die einfach im Haus gefesselt.
Ja gut, da wäre Knebeln vielleicht sinnvoller, ne? Also wegen der Lautstärke dann. Ja.
Ich behaupte mal, dass er James auch nicht der Klügste war, sonst hätte er was dagegen getan, dass er Kinder zeugt, ne? Mhm. Naja, Danny und Kevin, die durften niemals ihren Geburtstag feiern und auch nie Freunde einladen. Und als Danny 5 Jahre alt war, hat er mal einen Hundewelpen mit nach Hause gebracht, den er aufziehen wollte. Sein Vater fand das nicht so lustig, der tötete nämlich den Hundewelpen direkt. Die Claudia, also die Mama, die versuchte, oder Claudia wahrscheinlich, wir sind ja in den USA, die versuchte mehrere Male von ihrem brutalen Ehemann loszukommen. Also sie verließ ihn mehrmals gemeinsam mit den Kindern, kehrte aber letztendlich immer zu ihm zurück. Als Danny dann 11 Jahre alt ist, musste er einen Selbstmordversuch seiner Mutter miterleben. Die hatte sich im Badezimmer versucht, die Pulsadern aufzuschneiden. Die konnte aber noch gerettet werden.
Also wie heißt versucht? Also die hat die schon durchgeschnitten, nur halt nicht längs, sondern quer und deshalb hat es halt nichts gebracht.
Ich vermute das. Ich habe da nicht mehr Details zu gefunden. Genau, aber ich denke auch, dass sie den Klassiker gemacht hat.
Ja, klassischer Amateurfehler, ja.
Genau. Zur selben Zeit beginnt Dannys krimineller Werdegang. Der begeht nämlich mehrere Diebstähle und mit 11 Jahren wird er schon alkoholabhängig. Und das ist ja so, wenn Kinder häufig Alkohol konsumieren, dann beeinträchtigt das ganz extrem die körperliche und seelische Entwicklung. Ja, ist ja ein Nervengift, ne?
Also er hat 10 Jahre, bevor er legal in den Staaten Alkohol konsumieren darf, begonnen Alkohol zu trinken. Mhm. Ja, wie? Dann hat er ja irgendwie den Schrank von Eltern immer gerippt, oder?
Also, ja, vermutlich. Aber man muss ja auch sagen, der ist jetzt 54 geboren, ne? Der ist jetzt 11, also sind wir jetzt im Jahr 1956, weiß ich nicht, wie da die...
Ja gut, da holen die Kinder ja für die Eltern die Spirituosen ab.
Genau, richtig. Ja. Das erste Mal landet er dann mit 12 im Gefängnis wegen Trunkenheit. Ja, ist auch eine Leistung.
Ja, mit übel.
15 und mit 15 sitzt er dann auch nochmal wegen Trunkenheit ein. Und dann 1971, mit 17 Jahren, ging Danny dann zur US Air Force, nachdem er bei der US Navy abgelehnt wurde. Dort wird er allerdings schon 1972 wieder entlassen, wegen Drogenvergehen und Befehlsverweigerung. Er zog dann zu seinem Opa nach Shreveport und schloss sich dort der Pfingstbewegung an.
Was ist das?
Die Pfingstbewegung, die gehört zum Christentum und die legt ihren Schwerpunkt auf den Heiligen Geist. Ist also so ein Ableger vom Christentum, kann man das so sagen?
Ja, sind die auch extrem oder also so militant oder irgendwas?
Also die sind schon auch eher jetzt komme ich nicht auf das Wort.
Sektenähnlich vielleicht?
Das Wort mit K.
Konservativ?
Genau. Also die halten nichts von also Homosexualität und so und genau, auch erst Kinder, wenn man verheiratet ist und so auf dem Stand.
Ja, also eher so katholisch dann am Ende, ja, ne?
Ja, genau, eher in die Richtung.
Ja, weil genau. in USA sind, glaube ich, viele hier von, wie heißt das, evangelisch einfach, also davon Ableger. Aber auch geistesgestört, die dann irgendwie Partys mit... Also,
ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt die als geistesbestimmt.
Nein, ich meine damit
damit jemand auf den Schlips.
Nee, ich meine damit, na gut, ich meine damit diese Gruppierungen, die sich treffen und dann irgendwie Chlor saufen oder sowas. Die sind tot, also den trittst du nicht mehr auf den Schlips.
Ja, okay, alles klar. I know what you mean. Im Juni 1974 heiratet er mit 20 Jahren dann eine Frau, die er dort in der Gemeinde kennengelernt hat. Und die bekommen auch eine gemeinsame Tochter. Im Jahre 1977 verlässt die Frau ihn allerdings und lässt sich von ihm scheiden, da er wieder den Drogen und dem Alkohol verfällt. Außerdem vernachlässigt er seinen Job. Und kurz nach der Scheidung vergewaltigt Danny eine Frau und ist in einem Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein Mensch ums Leben kommt.
Ja.
Genau. Danny ist da gerade mal 33 Jahre alt, hat allerdings schon einen kriminellen Werdegang, der 22 Jahre andauert. In den folgenden Jahren begeht er mehrere bewaffnete Raubüberfälle, Einbrüche und Diebstähle in Florida, Mississippi, Georgia und Alabama. Und aufgrund dessen wird er 1980 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die er dann auch 8 Jahre im Gefängnis absitzt. Im Juli 1988 wird er dann auf Bewährung entlassen. Er ging dann auch erst wieder einer geordneten Arbeit nach, verliert dann seinen Job dann aber wieder, nämlich am 4. November 1989, weil er mehrere Tage unentschuldigt auf der Arbeit fehlte. Danny erlitt also mal wieder einen persönlichen Rückschlag. Und wir können uns ja mittlerweile denken, wie er auf sowas reagiert.
Saufen.
Naja, diesmal begeht er weder einen Raubüberfall noch einen Diebstahl. Nein, er geht noch einen Schritt weiter. Er mordet nämlich. Und das gleich 3-mal. Und zwar in seiner Heimatstadt Shreveport. Er ermordet dort den 55-jährigen Tom Grissom, dessen 24 Jahre alte Tochter Julie und deren 8-jährigen Neffen Sean.
Ui.
Mhm. Seine Aufmerksamkeit dabei lag allerdings auf Julie. Die vergewaltigt er nämlich, verstümmelt sie und anschließend spreizt er ihre Beine und stellt die Tote so zur Schau. Die Tat kann Danny allerdings nie nachgewiesen werden, denn 1989 steckt die DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen, sodass keine brauchbaren Spuren gesichert werden können. Die Polizei bringt ihn damit allerdings später in Verbindung, aber warum das so ist, das wirst du gleich erfahren. Stunden vor seiner Hinrichtung allerdings verfasst Danny ein schriftliches Geständnis und dort bekennt er sich nämlich zu dem Dreifachmord. Also, na, das musst du dir überlegen. Kurz bevor der selber stirbt, gibt er das noch zu, als ob er irgendwie seine Seele nochmal erleichtern wollte.
Ja,
ne?
Ja, aber das gibt's, glaube ich, häufiger. Also, dass wenn Leute kurz vor ihrem eigenen Tod sind, halt nochmal das loswerden wollen und dann, dann ist halt rum.
Ja. Dann im Mai 1990 hat er einen Streit mit seinem Vater. Der schießt er dann daraufhin. Ja, scheint ein sonderbares Verhaltensmuster sich in seinem Kopf verfestigt zu haben.
Ja, ganz normaler Weihnachtskoller.
Zitat. Genau, er flieht und begeht in den folgenden Wochen mehrere Einbruchsdiebstähle und Raubüberfälle. Bei einem Einbruch im Juni 1990 erbeutet er 2 Handfeuerwaffen. Außerdem entwendet er die Ausweisdokumente eines Mannes und versucht, seine Identität anzunehmen. So, und jetzt kommen wir quasi zu dem, wie ich finde, brutalsten an der Geschichte. Und zwar am 24. August 1990 dringt er in das Apartment 113 des Williamsburg Village Apartments ein. Dieses Williamsburg Village ist so eine angelegte Wohnanlage mit Apartments von so 1 bis 3 Schlafzimmer gibt's da und genutzt werden die Apartments unter anderem von Studenten der Universität von Florida oder der Hochschule von Florida. Also so eine angelegte Studentendorf, könnte man das nennen quasi.
Ja, günstige Wohngelegenheiten für Studenten. Ja. Studentenwohnheim, so. Ja.
Ja. In dieser Wohnung trifft er auf die 18-jährige Sonja Larsen und die 17-jährige Christina Powell. Die beiden wollten zu Semesterbeginn die Universität von Florida besuchen. Er fesselt die beiden schlafenden Frauen und vergewaltigt sie. Anschließend tötet er sie mit mehreren Messerstichen. Sonja Larsen erlitt mindestens 19 Messerstiche in Arme, Oberkörper und Oberschenkel. Christina Paul starb durch 5 Messerstiche in den Rücken. Außerdem trennt er ihr die Brustwarzen ab. Sonja Larsen wird nach ihrem Tod von Danny auf dem Bett mit gespreizten Beinen positioniert. Genauso wie sein Opfer Julie im November 1989. Deswegen hat die Polizei ihn auch quasi damit dann in Verbindung gebracht.
Okay, aber also der hat bei der einen nur in die Extremitäten rein, 19 Stiche in die Extremitäten, nicht in den Torso oder so. Also die ist dann daran gestorben, dass sie verblutet ist.
Im Oberkörper auch.
Ah, okay.
Genau. Also Arme, Oberkörper und Oberschenkel. Genau, und einen Tag später dann, am 25. August 1990, dringt er in ein weiteres Apartment ein. Dort vergewaltigt und ersticht und verstümmelt er die 18-jährige Christa Hoyt, die besuchte das Santa Fe College in Gainesville und arbeitete außerdem als Schreibkraft in dem Sheriff-Büro von Allah, ich kann es nicht aussprechen.
Sag jetzt nichts Falsches.
Alachua County würde ich das.
Okay, Anzeige ist raus.
Das ist so circa 3 Kilometer von Gainesville entfernt. Am 26. August, also 2 Tage nachdem er die 2 Studentinnen ermordet hat, machen sich die Eltern von Sonja Larsen Sorgen um ihre Tochter, weil es nicht üblich ist, dass diese sich über 2 Tage nicht bei ihren Eltern meldet. Die Eltern bitten also die Polizei, einmal nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Als die Beamten an dem Apartment der beiden Studentinnen ankommt und sie nach mehreren Klopf- und Rufversuchen keine aufmacht, betreten sie das Apartment und finden die beiden Leichen der Frauen. Noch während die Polizei den ersten Tatort untersucht, wird auch die Leiche von Christa Hoyt gefunden. Denn Christa ist an diesem Tag nicht zu ihrer Arbeit im Sheriffbüro erschienen. Und eigentlich war sie immer super zuverlässig und pünktlich. Und nachdem Christa auch dann nicht auf Anrufe reagierte, machten sich 2 Polizisten auf zu ihrer Wohnung. Sie fanden die Leiche von Christa, auch mit abgetrennten Brustwarzen. Aber diesmal ist Danny noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Christa nämlich auch den Kopf abgetrennt und diesen auf einem Bücherregal platziert, sodass die Polizisten regelrecht von diesem Kopf begrüßt wurden. Das musst du dir mal vorstellen, was das für ein Anblick ist. Vor allem, wenn man mit sowas überhaupt nicht rechnet. Also da kommt jemand nicht zur Arbeit, du willst nur gucken, ob alles in Ordnung ist und brichst quasi die Tür auf und wirst da von einem Kopf im Bücherregal begrüßt.
Ja, da erschreckst du dich ordentlich, also.
Ziemlich krank. Am 27. August 1990 bricht Danny in die Wohnung von dem 23-jährigen Manuel Tabota ein. Der besucht auch die Universität von Florida. Er tötet ihn mit 31 Messerstichen. Seine gleichaltrige, langjährige Freundin Tracy Pauls war zum Zeitpunkt auch in der Wohnung. Die flüchtete ins Bad und schließt sich dort ein. Danny bricht allerdings die Tür auf, vergewaltigt sie und tötet sie auch mit mehreren Messerstichen. Das passiert also alles innerhalb von 3 Tagen. Ne? Nachdem die Freunde der beiden nichts mehr von den beiden hörten, baten sie den Hausmeister nach dem Rechten zu sehen und der findet dann die beiden Leichen. Danny tötete also innerhalb von 4 Tagen waren es. Also er tötet innerhalb von 4 Tagen 5 Menschen. Diese brutalen Taten führten dazu, dass fast 700 Studierende die Stadt verließen und nicht mehr zurückkehrten. Am 8. September 1990 wird Danny dann von der Polizei festgenommen. Allerdings nicht wegen den Morden an den 5 Studenten, sondern wegen Raubüberfalls. Zu den Morden in Gainesville wurde dann eine Taskforce gegründet. Das ist so eine extra gebildete Gruppe für einen Kriminalfall. Und ich glaube, dass das ziemlich gleich zu einer SOKO in Deutschland ist. Also so habe ich das verstanden. Die Taskforce findet dann im Wald eine Stelle, die von Danny als Lagerplatz für sein erbeutetes Diebesgut genutzt wurde. Und hier finden die verschiedene Gegenstände, die ihn mit den Morden in Gainesville in Verbindung bringen. Die finden zum Beispiel einen Schraubendreher, der zu den Einbruchspuren an den Wohnungen der Studenten übereinstimmt, einen Staubsauger mit Haaren von Krista Hoyt, eine Hose, wo Blut von Manuel Tabota dran ist und eine Quittung über einen Kauf für ein Kampfmesser, das als Tatwaffe in Frage kommt. Und weil die das alles gefunden haben, wird dann von Danny eine DNA-Probe angefordert. Und die stimmt dann auch mit den Spuren bei den 3 Tatorten überein. Im Oktober 1990 wird Danny dann erstmal nur für seine Raubüberfälle angeklagt, weil die Taskforce ist nämlich noch beschäftigt mit der Beweissicherung. Im Mai 1992 wird er dann in die psychiatrische Abteilung des Florida State Prisons überstellt. Dort bleibt er dann auch bis zum Prozessbeginn der Gainesville-Morde. Und der Prozess beginnt im Februar 1994. Und Danny bestreitet seine Taten auch gar nicht und bekennt sich zu allen Anklagepunkten schuldig. Und am 20. April 1994 wird er dann zum Tode verurteilt. Nach seiner Verurteilung zeigte er sich reumütig und sagte, dass er sich wünschen würde, dass er die Uhren zurückstellen könnte. Und genau danach sagt er den Satz, den ich ganz zu Anfang zitiert habe, und zwar: Aber ich bin nicht der Hüter der Zeit, sondern nur ein kleiner Teil der Geschichte und ein Überbleibsel des Sündenfalls der Menschheit. Seine Mutter war bei dem Prozess anwesend und die wollte sich damals für ihren Sohn dann opfern, denn sie gab sich die Schuld an dem Verhalten von Danny. Die sagte: Nehmt lieber mich. Ich bin diejenige, die an ihm versagt hat und ihn zum Versagen gebracht hat. Danny sitzt dann 12,5 Jahre in seiner Todeszelle. Am 25. Oktober 2006 findet seine Hinrichtung statt. Vor der Hinrichtung dürfen sich die Verurteilten aussuchen, was sie als Henkersmahlzeit wünschen. Danny wünscht sich Meeresfrüchte und Erdbeerkuchen. Das hört sich so harmlos an, ne? Nachdem er seine letzte Mahlzeit aufgegessen hat, ging es zur Hinrichtung. Als Danny gefragt wurde, ob er noch letzte Worte hatte, begann er ein Kirchenlied zu singen. Und zwar: None greater than thee, Lord. Niemand ist größer als du, Herr. Aus Rücksicht vor den Hinterbliebenen der Opfer wurden die Lautsprecher abgestellt. Um 18.13 Uhr wurde er für tot erklärt. Es war die 63. Exekution in Florida nach Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976. Die Autorin Sondra London schreibt ein Buch über Danny Rowlings Leben und seine Taten. Und so wie ich das gelesen habe, war sie wohl auch mit dem Danny verlobt. Als Kevin Williamson dieses Buch liest, inspiriert es ihn dazu, ein Drehbuch für einen Horrorfilm zu schreiben. Einen Film, auf dem eine ganze Filmreihe entstand und den wir vermutlich alle kennen. Kannst du dir denken, was das für ein Film ist? Oder eine Filmreihe?
Filmreihe? Ja gut, mit dem Messer, da war da... lass mich mal über... Michael Myers ist ein Messermörder. Ein ziemlich bekannter aus den Staaten. Aber der vergewaltigt nicht.
Ja, ich glaube, in den Filmreihen, also in der Filmreihe wird auch keiner vergewaltigt. Ist, der Fokus liegt auch auf jungen Frauen, die mit dem Messer ziemlich zermetzelt werden.
Ja gut, das hat doch Jack the Ripper auch gemacht. An Dirnen.
Ich wollte gerade sagen, der hat die Prostituierten genommen.
Ja gut, wir wissen ja nicht, ob neben der Arbeit im Sheriff Department noch...
Weißt du, der hatte zwei Leben.
Ja klar. Die lebt in American Lifestyle. Nee, keine Ahnung, was für eine Filmreihe ist das denn?
Soll ich dir sagen?
Ja, klar.
Scream.
Wie bitte? Scream. Scream. Also der Dude mit der Maske.
Richtig.
Ja gut, die sind auch schon alt, ne, die Filme, wenn man überlegt.
Ja, richtig. Also der hat dieses Buch gelesen, hat sich gleich am nächsten Tag dran gesetzt und hat ein Drehbuch. Also das erste Drehbuch zu dem Film geschrieben. Und wusstest du, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, dass die Scream-Filme, als er die Drehbücher geschrieben hat, eigentlich Scary Movie heißen sollten. Und jetzt ergibt das Ganze einen Sinn, dass quasi dann die Parodien davon Scary Movie heißen, in Anlehnung auf den eigentlichen Filmtitel.
Ja, stimmt, weil beim ersten Scary Movie war ja hauptsächlich, wurde da ja Scream parodiert.
Ja.
Mit dem Shorty. What's up?
Genau. Das wusste ich gar nicht. Aber gut, so schließt sich der Kreis, genau.
Ja.
Genau, das war die Geschichte von Danny Rowling. Und ich habe mich so gefragt, während ich das alles mir die Dokus angeguckt habe und gelesen habe und mir Infos eingeholt hat, ob das, also für mich sieht das aus, er fängt ja mit mehr oder weniger leichten Straftaten an und es wird ja immer mehr. Glaubst du, dass man die Verhältnismäßigkeit dazu verliert, wie schlimm eine Tat ist? Also weißt du, was ich meine? Wenn du zum Beispiel deinen Eltern 5 Euro aus dem Portemonnaie klaust, ist das vielleicht beim ersten Mal super aufregend. Aber beim 10. Mal nimmst du keine 5 Euro, sondern 50 Euro, weil es einfach für dich vielleicht nicht mehr so schlimm erscheint.
Ja klar, man stumpft ab, definitiv. Also das glaube ich schon. Ich weiß nur nicht, wie das in dem Zusammenhang damit ist, dass er ja auch irgendwie mit Drogen seine Probleme hat. Ja, und ich weiß nicht, wenn man so ein halber Junkie ist, ob man da noch überhaupt so denkt, wie wir jetzt beispielsweise denken, die wir ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwas ballern.
Ja.
Ich glaube, da verschiebt sich die Wahrnehmung insgesamt. Also, dass immer alle anderen schuld sind an allem und das in dem Zitat ist es ja auch so, dass er die Schuld quasi von sich weist mit dem Zitat. Ja, dass er natürlich was falsch gemacht hat, aber natürlich ist es ein Spiegel der Menschheit, ja, also die Menschen sind eigentlich schlimm und er ist ja nur das Resultat daraus. Das ist halt, ist immer so die Schuldzuweisung woanders suchen und das können Junkies, glaube ich, ziemlich gut, beziehungsweise Leute, die Probleme mit Drogen haben.
Ja, ich fand's auch schwierig. Ich habe mir einige Interviews mit dem angeguckt, also der hat halt aus dem Gefängnis raus noch Interviews gegeben und vor allem mit dieser Sondra London, mit der Autorin, hat er viel gesprochen, weil die ja das Buch geschrieben hat. Und der wirkte echt sehr charismatisch immer. Er hat immer viel gelacht und war fröhlich. Und ich dachte immer so, Junge, du wirst bald hingerichtet. Wie kann man da so fröhlich und also er schien mir total ausgeglichen und also das fand ich mit am gruseligsten eigentlich. Dass er
das finde ich aber gar nicht gruselig. Also der
aber doch, also ich habe mir das angeguckt und boah, ich dachte so, boah, da ist mir jedes Mal, habe ich da so Gänsehaut gekriegt, weil ich das so für mich nicht in Einklang bringen konnte, dass da jemand erst Menschen abmurkst. Boah.
Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ja, der Typ hat nie irgendwie Strukturen kennengelernt. Zu Hause war immer Chaos, verprügeln, misshandeln, ne? Dann später auch nie irgendwie mal kontinuierlich einer Arbeit nachgegangen. Und dann hatte der halt keine Struktur. Und wenn du im Gefängnis bist, hast du ja zwangsläufig eine Struktur. Wann stehst du auf? Wann gibt's Mittagessen? Ja, also du hast halt, und Menschen brauchen ja ein gewisses Maß an Struktur einfach, damit man zufrieden sein kann. Ja, und vielleicht hat er es da das erste Mal erlebt, hat gemerkt, dass er vielleicht auch gar nicht so ein schlimmer Typ sein muss. Ja, wenn er halt weiß, was er über den ganzen Tag machen soll und wann was passiert. Also von daher schockiert mich das jetzt nicht, dass er da sich verändert hat nochmal.
Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, diesen Fall, und war echt schockiert, wie man über 4 Tage einfach quasi hintereinander einfach Leute weg...
Murkst.
Murkst, ja. Ist auch creepy, dass wir darüber lachen, aber ich glaube, das ist auch so ein Ventil, was, also zumindest bei mir, was ich benutze, um das nicht so nah an mich ranzulassen.
Ja, Lachen ist immer, hilft immer beim Verarbeiten irgendwie. Also von daher kann man, Lachen ist immer gut.
Aber wie fandst du den jetzt, den Fall? War das für dich interessant oder dachtest du so, ja gut, ist halt so, passiert halt?
Ja, also ich fand jetzt fand gut, dass du erwähnt hast, wo die Messerstiche hingingen, ja, also ein bisschen detaillierter, ja. Weil irgendwie, ich finde das halt interessant, ich finde auch das Messer als Mordwaffe ist meiner Meinung nach interessanter als jetzt zum Beispiel ein Gewehr oder jemand verhungern lassen oder verwahrlosen lassen, weil du kriegst es an jeder Ecke. Ja, jeder hat Zugriff zu Messern und es ist lautlos. Ja, also eine Pistole, auch mit Schalldämpfer, hörst du im Zweifel irgendwo. Und ein Messer.
Aber das hat ja auch viel mit Überwindung zu tun, glaube ich. Ne? Also wenn du jemand erschießt, dann zielst du und schießt du, und mit einem Messer musst du halt wirklich nah dran und arbeiten.
Ja, ja, definitiv. Du musst mehr Gegenwehr aushalten und. Also mit dem Messer ist auf jeden Fall martialischer wie mit einer Pistole oder sowas. Aber ich weiß nicht. Also ein Messer ist einfach meiner Meinung nach so das interessanteste Werkzeug, was da Menschen verwenden.
Wobei, was ich noch interessanter finde, ist, hört sich auch krank an, was wir interessant finden. Aber wenn du jemanden mit bloßen Händen umbringen kannst, weil ich glaube, das ist die Königsklasse.
Ja, das glaub ich nicht.
Also ich meine, mit dem Messer bist du ja schon echt nah an jemand dran. Aber wenn du jemand auch noch dabei nonstop irgendwo anfassen musst am Hals und dem wahrscheinlich im schlimmsten Fall noch in die Augen guckst dabei, das ist ja brutal, ey.
Ja, ich glaube, jemanden zum Ersticken bringen ist eh ziemlich heftig. Ja, weil, also wenn du jetzt jemanden erwürgst, dann hast du ja die Hände um den Hals und dann merkst du auch, wie der Puls dann im Zweifel erlischt von der Person. Oh, ja, also das ist schon, wie soll man sagen, gefühlsecht.
Ich darf ja nicht so laut lachen.
Wird alles rausgeschnitten.
Ja, was ich dich fragen wollte, ich denke mal, wir werden jetzt immer so einen 14-tägigen Turnus aufnehmen, ne?
Achso, sind wir fertig mit aufnehmen?
Achso, nee, wir können noch ein
bisschen. Ah, okay.
Ich wollte nur mal wissen, ob du vielleicht einen Wunsch hast zu einem Fall, also vielleicht irgendwie einen Oberbegriff oder so. Ansonsten, also ich habe einen ganzen Zettel voll hier zu Hause mit Fällen, die ich interessant finde, aber vielleicht hast du ja irgendwie so ein Oberthema, du sagst, das würde mich mal interessieren, und dann könnte ich ja was dazu suchen, wenn du möchtest. Oder möchtest du selber mal?
Nö, habe ich keine Zeit für. Wird alles rausgeschnitten. Wird alles
rausgeschnitten. Wird alles rausgeschnitten. Wird alles rausgeschnitten.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Thank you.